hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo und schön, dass Sie wieder zuhören und bei dieser Folge der ZFA Talks dabei sind. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Und in dieser Folge spreche ich mit zwei Expertinnen, die sich mit dem Thema sexuell übertragbare Infektionen in der Hausarztpraxis beschäftigen. Beide haben in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin einmal einen zertifizierten Fortbildungsbeitrag zum Thema veröffentlicht und sie haben auch eine qualitative Studie durchgeführt, in der sie Hausärztinnen und Hausärzte zu ihren Erfahrungen mit diesem Thema befragt haben. Und die beiden Expertinnen, das sind einmal Dr. Med. Angela Schuster. Sie ist Ärztin im letzten Jahr ihrer Weiterbildung Allgemeinmedizin und arbeitet am Institut für Allgemeinmedizin an der Charité in Berlin. Hallo Frau Schuster.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Und ich spreche mit Pauline Meurer. Sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit am Institut für Allgemeinmedizin. Hallo Frau Meurer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, schön, dass Sie da sind. Bevor wir starten, würde ich ganz gerne wissen, wie denn Ihr persönlicher Hintergrund und auch so Ihre Motivation ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vor allem auch mit diesem Thema in der Allgemeinmedizin. Frau Meurer, möchten Sie vielleicht starten?
Ja, gerne. Ich promoviere ja jetzt seit 4 Jahren zu dem Thema. Ich habe mich initial eigentlich mit der Versorgung von Schwangerschaftsabbrüchen beschäftigt und habe darüber so ein bisschen diesen Einstieg bekommen in die sexuelle und reproduktive Gesundheitsversorgung, in die Frauengesundheit. Und genau, sehe das natürlich immer aus so einer Primärversorgungslinse, nachdem ich am Institut für Allgemeinmedizin bin und finde das total wichtig, dass man das niedrigschwellig auch adressiert.
Ja, danke. Frau Schuster.
Ja, bei mir ist der Hintergrund folgender. Ich habe tatsächlich meine Weiterbildung in verschiedenen Ländern absolviert. In Belgien, war im PJ in Brasilien und habe dann in Deutschland, in Berlin in der HIV-Schwerpunktpraxis gearbeitet und habe da einfach eine Versorgungslücke bei Frauen gesehen. Und gleichzeitig eben auch den Vergleich gehabt, wie es in anderen Ländern sein könnte oder ist. Und das fand ich einfach spannend, mir dann nochmal spezieller anzuschauen, wie ist die Versorgung in der Primärmedizin in Bezug auf sexuell übertragbare Infektionen bei Frauen.
Genau, auch wichtig, wir sprechen hier über sexuell übertragbare Infektionen bei Frauen. Insgesamt kann man ja sagen, dass die Inzidenz von sexuell übertragbaren Erkrankungen, also Sexual Transmitted Infections, kurz STIs, weltweit steigt und sie steigt auch in Deutschland. Woran liegt das denn? Ist das bekannt?
Das ist natürlich gleich so ein bisschen die allerschwierigste Frage am Anfang. Ich glaube, erstmal muss man ziemlich differenziert schauen, welche Inzidenzen steigen eigentlich genau, wo steigen die und wofür haben wir überhaupt verlässliche Zahlen. In Deutschland ist es nämlich tatsächlich so, dass wir für die allermeisten Infektionen gar keine Meldepflicht haben. Zum Beispiel Chlamydien, die häufigste bakterielle STI. Da gibt es immer nur Zahlen für ganz bestimmte Gruppen und ansonsten eigentlich Schätzungen, muss man ehrlich sein. Man kann grundsätzlich schon sagen, dass die Zahlen für Chlamydien, für Gonorrhoe und für Syphilis steigen, europaweit auch. Und allerdings entfällt so der größte Teil dieses Anstiegs tatsächlich auf Männer, die Sex mit Männern haben, kurz MSM. Und für HIV, das ist ja vielleicht auch interessant, wenn auch viel seltener, muss man sagen, sind die Neuinfektionen in Deutschland eigentlich eher stabil, beziehungsweise sinken die sogar, insbesondere unter Männern, die Sex mit Männern haben. Also den stärksten Anstieg bei Syphilis, da gibt es starke lokale Unterschiede allerdings und viel häufiger sind Gonorrhoe und Chlamydien.
Ja, und wenn man sich jetzt die Gründe anschaut, gibt es verschiedene Hypothesen, ne? Also zum einen gibt es einfach auch in den letzten 10, 15 Jahren eine veränderte Teststrategie und veränderte Testmethoden. Ja, also wir haben zunehmend PCR-Tests in der Verwendung, was dazu führt, dass die Infektionen, die vorhanden sind, besser entdeckt werden können. Somit ist sozusagen die Erkennung von STIs effizienter geworden. Zum anderen gibt es sicherlich auch ein verändertes Sexualverhalten, unter anderem auch durch die Nutzung von Dating-Apps. Es gibt da Hypothesen dazu, dass durch regelmäßigeren Partnerwechsel aufgrund oder im Zusammenhang mit Dating-Apps die Inzidenz gestiegen sein könnte. Allerdings ist hier die Datenlage nicht besonders gut. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, dass die Präexpositionsprophylaxe eben auch einen Einfluss hat auf die Nutzung von Kondomen, aber allerdings auch auf die Häufigkeit von Testung. Wer die Präexpositionsprophylaxe nimmt, also die sogenannte PrEP, die Personen werden auch regelmäßig auf STIs getestet und somit haben wir auch eine angenommene Zunahme der Detektion von asymptomatischen Infektionen, was dann eben zu einem Anstieg der gemeldeten Fälle führt.
Mhm. Sie sprechen jetzt von der Präexpositionsprophylaxe bei HIV.
Genau, die, genau, es gibt ja auch die Doxyprep, aber ich meine die HIV-Präexpositionsprophylaxe. Genau, wir finden es halt insgesamt nochmal total wichtig, bei der Interpretation der STI-Inzidenzen einfach ja in der Öffentlichkeit über die Bedeutung von Safer Sex und regelmäßigen Tests aufzuklären und gleichzeitig eben mit zu berücksichtigen, dass ja die Freiheit und die sexuelle Selbstbestimmung da natürlich trotzdem respektiert werden muss.
Man sagt ja, dass STI häufig symptomlos verlaufen. Jetzt könnte man ja sagen, dann ist es ja vielleicht nicht so wichtig zu testen oder das überhaupt mitzukriegen. Aber wieso stimmt das nicht? Also wieso ist es wichtig, STIs ernst zu nehmen?
Hier kann man im Prinzip zwei Perspektiven einnehmen. Ne? Einerseits die Perspektive der individuellen Patientin und dann aber auch so eine Public Health Perspektive. Und aus Sicht der individuellen Patientin muss man natürlich sagen, dass auch asymptomatische Infektionen zu ganz erheblichen Langzeitkomplikationen führen können. Ne? Und auch davon sind Frauen tatsächlich überproportional stark betroffen, weil insbesondere die bakteriellen STI über den Genitaltrakt aufsteigen können, über Uterus und Eileiter und dann zur sogenannten Pelvic Inflammatory Disease, kurz PID oder PID, führen können. Und die PID wiederum kann zwar auch asymptomatisch verlaufen, kann aber auch zu schweren Verläufen bis zum akuten Abdomen führen. Und selbst wenn die asymptomatisch verläuft, kann sie trotzdem langfristig zu Sterilität, zu chronischen Schmerzen oder zu ektopen Schwangerschaften führen. Und dann muss man sagen, dass auch die allermeisten STI zu erheblichen Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen führen können oder peri- oder pränatal übertragen werden können und da auch Komplikationen machen können. Und also das sind jetzt insbesondere die bakteriellen STI und unter den häufigen viralen STI macht natürlich besonders HPV die relevanten Langzeitfolgen. Wie die meisten bestimmt wissen, werden die allermeisten oder fast alle Zervixkarzinome, die ja immer noch das zweithäufigste Karzinom unter Frauen sind, durch persistierende Infektionen mit den HPV-Hochrisikotypen ausgelöst. Und da sehen wir tatsächlich in Deutschland jährlich immer noch 1500 Todesfälle. Und während HPV natürlich auch andere Krebserkrankungen verursachen kann, betreffen tatsächlich 80% der HPV-assoziierten Krebserkrankungen Frauen.
Ja, ich würde vielleicht noch mal was aus der Public Health Perspektive ergänzen, wenn es in Ordnung ist.
Gerne.
Und da ist natürlich auch die Idee, dass man einerseits natürlich STIs möglichst früh erkennen und therapieren möchte, um auch eine Verbreitung der Erkrankung zu verhindern. Ne? Und wenn man sich jetzt die Kosten von STIs anschaut, zum Beispiel von der PID, die vorhin schon von Frau Meurer benannt wurde, dann ist diese Erkrankung eben eine, die zu häufig eben zu Infertilität oder Schwangerschaftskomplikationen führt und ungefähr gibt eine repräsentative Kohorte von unfruchtbaren Frauen aus den USA, die besagt, dass etwa ein Viertel der unfruchtbaren Frauen an einer PID litt. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass im 21 im Jahr in Deutschland 125.000 Kinderwunschbehandlungen durchgeführt wurden, dann kann man davon ausgehen, dass viele dieser Frauen auch eine PID hatte. Und diese Erkrankung oder die Behandlungen, meine ich, kosten halt sehr viel Geld, bis zu 5.000 Euro pro Zyklus. Und unter nicht allen, aber bestimmten Voraussetzungen zahlt das halt auch die GKV. Und insofern kann man sich eben vorstellen, dass diese STIs auch irgendwie wirklich gravierende und schwerwiegende ökonomische Implikationen für die Allgemeinheit haben. Und mögliche Komplikationen und Kosten des Zervixkarzinoms sind hier natürlich noch gar nicht berücksichtigt.
Gut, also ich glaube, die Relevanz haben wir ganz gut abgebildet, sich damit zu beschäftigen. Jetzt ist ja auch so ein bisschen die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig? Also wer kümmert sich um STIs, um die Prävention, aber eben auch um die Therapie. Wie ist da denn die Versorgungslage in Deutschland? Wer ist hier hauptverantwortlich, sage ich mal?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist nicht ganz klar geregelt. Ne? Also grundsätzlich sind sehr verschiedene Fachrichtungen an der Versorgung von sexuell übertragbaren Erkrankungen beteiligt. Das sind zum Beispiel die Gynäkologie, die Allgemeinmedizin, aber auch die Infektiologie und die Dermatologie. Und wer was wie übernimmt, ist ziemlich unklar, was ja auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass die Patientinnen häufig nicht wissen, wie sie sich am besten versorgen lassen können.
Genau, ich würde da noch ganz kurz nochmal auf die Hausärztinnen eingehen wollen. Ich glaube, da gibt es grundsätzlich so ein bisschen die Wahrnehmung, das macht ja die Gynäkologie bei Frauen natürlich. Wir sehen aber oder haben auch in unseren Interviews gesehen, dass Hausärztinnen in Schwerpunktpraxen dann wiederum berichten, dass bei ihnen auch Frauen kommen, die in der Gynäkologie nicht versorgt wurden. Und da muss man natürlich sagen, das sind dann die Patientinnen, die sich nochmal aufraffen, nochmal woanders hingehen, nachdem es beim ersten Mal nicht geklappt hat, was ja auch nicht so einfach ist. Und das geht natürlich in den Großstädten gut, wo es diese Schwerpunktpraxen gibt, aber auf dem Land ist es dann auch vielleicht nochmal anders. Und dann ist es auch noch so, dass überhaupt nicht alle Schwerpunktpraxen tatsächlich auch Frauen versorgen. Das ist also total unübersichtlich und das hat dann natürlich einen Einfluss auf die Versorgung.
Ja, und wenn man das Ganze nochmal mit den epidemiologischen existierenden Daten korreliert, dann sieht man, dass vor allem auch bei HIV und Syphilis Frauen auch deutlich später diagnostiziert werden. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass einfach es so eine Art Neglect gibt, möglicherweise von den Patientinnen, aber eben auch von den behandelnden Ärztinnen, die eben Frauen nicht unbedingt auf dem Schirm haben als Personen, die möglicherweise von diesen Erkrankungen betroffen sind.
Ja, da kann man vielleicht das auch so ein bisschen erklären, ne? Es gab durch die HIV-Krise natürlich einen starken Fokus auf Männern, die Sex mit Männern haben. Und natürlich auch eine Stigmatisierung damit einhergehend. Und da hat sich dann so aus der Community raus, haben sich da ganz spezialisierte Versorgungsstrukturen etabliert, die Schwerpunktpraxen, aber auch Beratungsstellen in den Großstädten, die da ihren Fokus setzen. Und heterosexuelle Personen, zum Beispiel aber auch Frauen, die Sex mit Frauen haben oder auch trans-, inter- oder nicht-binäre Personen, werden da nicht so explizit angesprochen. Da gibt's aber andere Bedarfe. Wir haben da auch viel weniger Forschung dazu. Und es gibt eben diese spezialisierte Versorgung einfach nicht, sodass die dann so ein bisschen hinten runterfallen.
Mhm. Ja, und da ist, glaube ich, total wichtig, auch für sich als Ärztin nochmal zu überlegen, das ist ein stigmatisierendes Thema. Das ist auch ein Thema, was vielleicht nicht alle Ärztinnen versorgen möchten. Und da muss man sich, glaube ich, selber überlegen, ist das was für mich? Kann und will ich das übernehmen? Und wenn ich merke, das ist nicht meins, dann muss ich immer aber genau überlegen, wo kann ich hinüberweisen? Mit wem kann ich kooperieren? Und wie kann ich sozusagen die Patientin so weit unterstützen, dass sie sich abgeholt fühlen? Ne?
Weil Sie eben gesagt haben, die Patientinnen müssen abgeholt werden. Das muss ja auch gelingen, also dass sexuelle Gesundheit den Raum kriegt. Und das dann auch in der Sprechstunde, eben auch in der Hausarztpraxis ein Thema ist.
Ja, und vielleicht kann man da auch ergänzen, dass diese Problematik oder dieser Zuständigkeitskonflikt auch total spezifisch für Deutschland ist, ne? Also das muss nicht so sein. In anderen Gesundheitssystemen ist das relativ klar, so zum Beispiel in den Niederlanden oder UK, dass Hausärztinnen einfach für sexuelle und reproduktive Gesundheitsversorgung erstmal zuständig sind und die ersten Ansprechpartnerinnen sind. Da gibt es dann natürlich auch andere Systemunterschiede, ne? Keine Frage. Aber das funktioniert jedenfalls. Und diese klare Trennung mit der Gynäkologie, die gibt es so tatsächlich nur in Deutschland und Polen.
Was vielleicht auch nochmal wichtig ist, zu überlegen, wie spreche ich dieses Thema überhaupt an? Und viele Ärztinnen haben da, weil es einfach ein schambehaftetes Thema ist, manchmal auch ein bisschen Sorge, das Thema anzusprechen. Da gibt es aber wirklich gute Studien, die besagen, die Patientinnen möchten das. Die Patientinnen möchten darüber sprechen und fühlen sich dann auch abgeholt, wenn das Thema zum Beispiel in der Erstanamnese einmal kurz anklingt. Das kann man ganz einfach stellen, indem man zum Beispiel sich informiert über die sexuelle Orientierung, Partnerschaft und auch sexuelle Identität. Und diese Fragen einfach von vornherein zu stellen, vermittelt einfach den Patientinnen, okay, das ist auch ein Thema für meine Hausärztin und wenn es für mich irgendwann mal ein Thema sein sollte, dann kann ich mich dort auch vertrauensvoll an diese Person wenden.
Ja, dann gehen wir doch einen Schritt weiter und zwar zu der Frage, wann biete ich denn eine STI-Diagnostik überhaupt an? Also gerade wenn eben keine Symptome vorliegen, was kann hier helfen? Also gibt es irgendwie Risikokonstellationen oder woran kann ich mich orientieren? Und wie erhalte ich diese Informationen?
Ich glaube, da ist erstmal wichtig zu sagen, dass dieser Begriff der Risikogruppen, Sie haben den jetzt gar nicht verwendet, ne? Aber der schwirrt noch total viel rum und ist, glaube ich, schwierig. Das kann man sich mal bewusst machen. Einerseits, weil es für die Einschätzung des individuellen Risikos gar nicht so relevant und hilfreich ist, in diesen Gruppen zu denken. Und andererseits, weil man dann natürlich schnell auch in eine Stigmatisierung gerät, ne? Also klassisch, haben wir auch schon kurz erwähnt, dass das natürlich während der AIDS-Krise so passiert mit Männern, die Sex mit Männern haben.
Ja, und wenn man das vielleicht plastisch erklärt an einem Beispiel, wenn ich jetzt einen Mann habe, der seit 10 Jahren in einer monogamen, exklusiven Beziehung mit einem anderen Mann ist, ne, dann hat diese Person ein vermutlich deutlich geringeres Risiko als eine junge Frau, die verschiedene Partner hat und vielleicht nicht immer mit Kondomen verhütet. Und das bringt uns dieser Idee näher zu sagen, uns geht es eigentlich gar nicht so richtig um die Risikogruppe, sondern es geht um das individuelle Risikoverhalten. Und das können wir am besten herausfinden, indem wir einfach die Patientin fragen.
Und gleichzeitig gibt es da natürlich schon so ein bisschen ein Spannungsfeld, weil es epidemiologische Unterschiede natürlich gibt, ne? Haben wir ja auch schon besprochen. Und die sollte man natürlich so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sich überlegt, wie das individuelle Verhalten ist. Natürlich sind MSM von einigen STI häufiger betroffen, ne? Insbesondere von Gonorrhoe und Syphilis. Und dann bei Chlamydien zum Beispiel sehen wir aber kaum solche Unterschiede, ne? Von HSV sind Frauen häufiger betroffen. Frauen, die ausschließlich Sex mit Frauen haben, haben dann wieder öfter ein bisschen bakterielle Vaginosen und auch noch öfter HSV-Infektionen. Und auch beim Alter muss man natürlich sagen, insgesamt sind schon junge Menschen häufiger betroffen. Chlamydien unter 25, Syphilis dann eher Männer zwischen 25 und 45 so grob. Das heißt aber auch natürlich überhaupt nicht, dass ältere Menschen jetzt keine STI haben können.
Ja. Und wenn man jetzt sich ganz überlegt, wie kann ich denn das gut abfragen, das individuelle Verhalten, dann nutzen wir den Vorschlag der 3 Ps. Da wird erstmal gefragt nach Partnerinnen. Da geht es um, wie viele Partner gab es in den letzten 3 Monaten? Wie war der Verkehr? Wann war der letzte Kontakt? Gab es STIs bei Partnerinnen? Das zweite P ist dann Praktiken. Welche Art von Verkehr war das? Oral- oder Analverkehr, gab es zum Beispiel Drogeneinnahme. Und das dritte P sind die Präventionsmaßnahmen, also werden Kondome verwendet, wurde eine Präexpositionsprophylaxe verwendet und so weiter. Dies kann man dann noch ergänzen durch eben der Erfragung der Symptome, der Frage nach STIs in der Vorgeschichte, der Impfanamnese und der gynäkologischen Anamnese.
Und wenn das individuelle Risiko für STI dann doch für die Person hoch erscheint und ich dem weiter nachgehen möchte, was gibt es denn dann für diagnostische Möglichkeiten in der Hausarztpraxis?
Auch da gibt es häufig Verunsicherungen. Viele denken, man brauche bei Frauen einen Zervikalabstrich und deswegen einen gynäkologischen Stuhl. Das brauchen wir nicht. Es ist möglich, Patientinnen zu bitten, einen Selbstabstrich zu machen. Das kann man beispielsweise in der Praxistoilette machen, einer kleinen Erklärung. Und es zeigt sich, dass diese Selbstabstriche ähnlich gute Sensitivität und Spezifizität haben, wie wenn die Absprüche durch medizinisches Personal gemacht werden. Und dass die Patientinnen das auch gut annehmen können. Und wenn man das aber zum Beispiel nicht anbieten möchte, kann man auch PCR-Untersuchungen im Erststrahlurin machen. Das ist ein bisschen geringere Sensitivität, aber dann noch eine gute Möglichkeit. Und eben, das sind die Ideen und Dinge, die man machen kann, die man auch sehr gut ohne gynäkologische Stuhl machen kann.
Okay, und was gehört hier dann zum Standard? Also welche Tests sollten dabei sein? Gibt es hier Empfehlungen?
Also wenn man sich so ein bisschen anguckt, was sind so die Standards, die wir machen wollen, wenn wir jetzt ein Risiko haben, dann gehören da grundsätzlich so 2 Sets dazu, ne? Das sind einerseits die Abstriche und andererseits die serologischen Tests, die serologische Diagnostik. Und hier bei der serologischen Diagnostik wollen wir auf jeden Fall auf HIV und Syphilis testen, gegebenenfalls auch auf Hepatitis B und C, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und bei den Abstrichen, die wir gerade erwähnt haben, da machen wir die PCR-Diagnostik und da wollen wir bei asymptomatischen Patientinnen insbesondere Gonorrhoe und Chlamydien testen. Also standardmäßig wollen wir 4 Erreger mindestens ausschließen, HIV und Syphilis und Gonorrhoe und Chlamydien. Vielleicht nochmal ganz kurz, habe ich gerade noch nicht erwähnt, bei den serologischen Tests muss man natürlich im Kopf behalten, dass es da ein blindes Fenster gibt, ne? Also ungefähr 6 Wochen, wo die Tests noch nicht unbedingt ansprechen. Bei Syphilis gegebenenfalls auch ein bisschen kürzer, 2 bis 6 Wochen wird da immer gesagt, aber der Einfachheit halber kann man sich vielleicht diese 6 Wochen merken.
Genau, und wenn man sich jetzt nochmal fragt, soll ich jetzt Hepatitis mit abnehmen oder nicht, da guckt man natürlich idealerweise erstmal in den Impfpass, gibt es eine Immunisierung gegen Hepatitis B? Und wenn das nicht der Fall ist, sollte man Hepatitis B mittesten. Bei der Frage nach der Serologie Hepatitis C sollte man mal nachfragen, gibt es Drogenkonsum? Gibt es sexuellen Kontakt zu Partnerinnen mit Drogenkonsum, intravenös oder intranasal? Und gibt es auch Hinweis auf Sexualpraktiken, die mit höherem Risiko für Verletzungen einhergehen, zum Beispiel ungeschützter Analsex? Und genau, in dem Zusammenhang sollte man das abnehmen. Und natürlich kann man auch Hepatitis B und C im Rahmen des Check-up 35 mit abnehmen.
Es gibt ja auch Frauen, die jetzt ohne, ich sag mal, besonderen Anlass oder vielleicht auch ohne irgendeine Risikokonstellation zu haben, sich trotzdem testen lassen wollen. Was kann man denn diesen Frauen anbieten?
Ja, das ist natürlich tatsächlich so ein bisschen eine schwierige Frage, worüber auch in Fachkreisen diskutiert wird. Und die Empfehlungen gehen da so ein bisschen auseinander, ne? Wie oft soll man eigentlich testen bei asymptomatischen Personen? Und wir würden der Einfachheit halber vorschlagen, insbesondere bei einer vielleicht beidseitig exklusiven, langen Partnerschaft zu Beginn der Beziehung einmal zu testen. Und bei Personen, die sexuell aktiv sind, die unterschiedliche Partnerinnen haben, jährlich und bei Partnerinnenwechsel zu testen. Maximal aber alle 3 Monate. Und dann bei sexuell aktiven Personen, die ein besonders hohes Risiko für STI haben, grundsätzlich alle 3 Monate. Das wäre dann zum Beispiel bei Drogenkonsum, beim Sex, wenn Leute die PrEP einnehmen, diese Präexpositionsprophylaxe, wenn es mehr als 10 Partnerinnen im letzten Jahr waren, dann tatsächlich alle 3 Monate. Und aber für diese Haushaltspraxis, die jetzt vielleicht keinen Schwerpunkt auf STI hat, die vielleicht nicht die PrEP verschreibt, kann man sich vielleicht auch wieder der Einfachheit halber merken, wichtig ist die Testung bei PartnerInnenwechsel. Ne? Und ob danach dann eine lange Beziehung folgt oder ob es häufigere PartnerInnenwechsel gibt, ist dann gar nicht so entscheidend. Wir wollen es möglichst früh finden, weil auch die Komplikationen vermutlich ziemlich früh im Krankheitsverlauf auftreten.
Das bringt uns jetzt ja auch zu der Frage, wie kann man das denn alles abrechnen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also zuallererst die Laboruntersuchung selbst kann man budgetneutral abrechnen. Das ist auch für Hausärztinnen häufig nicht so klar. Und zwar kann man bei Verdacht auf meldepflichtige Erkrankung die Laborkennnummer 32006 vergeben. Meldepflichtig sind HIV, Syphilis und Gonokokken bei Verdacht auf Antibiotikaresistenzen. Und seit 2022 kann man auch zusätzlich die PCR-Untersuchung auf Chlamydien, die davon nicht abgedeckt wäre, bei zeitgleicher Testung mit der Ziffer, jetzt kommt noch eine, 32852 budgetneutral mit abrechnen. Es müssen dafür keine Symptome bestehen und als Diagnoseschlüssel sollte man die Z20.2 angeben. Das ist Kontakt mit und Exposition gegenüber Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Für ein Beratungsgespräch gibt es bisher keine Abrechnungsziffer. Wenn man sich das jetzt alles nicht merken kann, es gibt ja einen begleitenden CME-Artikel in der ZFA, wo diese ganzen Ziffern nochmal aufgeführt werden.
Wann ist es denn wichtig, dass man doch andere Fachdisziplinen mit ins Boot holt? Also wann sollte man denn weiter überweisen?
Ja, das kommt auf die eigene Präferenz an. In Deutschland kann man ja als Hausärztin grundsätzlich Schwerpunkte setzen und sich überlegen, wie viel kann und will ich übernehmen. Und wenn man das gemacht hat, kann man ja auch nochmal überlegen, wo habe ich Bedarf, mich nochmal zu informieren und nachzulesen und dann eben zu schauen, an welcher Stelle möchte ich jetzt weiter überweisen und was möchte ich selber leisten.
Und wichtig ist mir an der Stelle vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass sich die Patientinnen tendenziell tatsächlich besser versorgt fühlen und auch weitere Versorgung früher in Anspruch nehmen, wenn wirklich ein schriftlicher Überweisungsschein ausgestellt wird. Und das ist ja was total einfach auch umzusetzen ist.
Ja, und viele STIs, jetzt abgesehen von HIV, sind ja auch einfach zu behandeln. Ja, also es gibt Leitlinien, zum Beispiel der britischen STI-Gesellschaft, der BESH, oder es gibt auch den Leitfaden der deutschen STI-Gesellschaft. Und da kann man das gut nachlesen und eben behandeln.
Und dann hatten wir schon so ein bisschen angesprochen, ne, wenn tatsächlich mal Symptome bestehen bei Frauen, dann ist tatsächlich auch eine gynäkologische Untersuchung sinnvoll. Und grundsätzlich sollte natürlich auch in die gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen erinnert werden. Ne? Und so richtig spezialisierte Versorgung braucht man dann in der Regel bei der HIV- oder der Hepatitis-C-Therapie, zum Beispiel in den Schwerpunktpraxen.
Alles klar, ja, vielen Dank. Dann vielleicht so zum Abschluss ein bisschen auch die übergeordnete Frage, was sollte sich denn ändern, dass insgesamt die Versorgung von Frauen mit STI in Deutschland besser werden kann?
Ich glaube, in so einem ersten Schritt ist vielleicht diese Awareness bei Ärztinnen erstmal wichtig, um das Risiko richtig einschätzen zu können, dass eben nicht nur MSM STI haben, ne? Und dass, wie gesagt, die Risikoeinschätzung auf dem Verhalten beruhen sollte und nicht auf irgendeiner Gruppenzugehörigkeit. Und dann aber natürlich auch so eine Awareness dafür, dass die Versorgungslage gerade einfach echt noch nicht so gut ist, dass das ein stigmatisiertes Thema ist und dass da auch niemand schuld dran ist. Ne? Da würde ich vielleicht auch gerne nochmal zu sagen, es gibt manchmal diese Wahrnehmung, ja, die müssen halt Kondome verwenden. Kondome schützen nicht sicher vor allen STI. Ne? Das ist ein bisschen eine Fehlwahrnehmung. Und dass Patientinnen natürlich dann möglicherweise auch Hemmungen haben, nach Tests zu fragen oder Fragen zu stellen, wenn die irgendwie Sorge haben, mein Arzt oder meine Ärztin verurteilt mich da jetzt vielleicht dafür. Und genau, dass Patientinnen auch ihr Risiko nicht unbedingt richtig einschätzen und selbst wenn sie es richtig einschätzen, dann nicht unbedingt nachfragen. Also auch so auf die Patientinneninitiative immer zu warten, ist da nicht unbedingt ideal. Oder dann einfach an irgendjemanden weiterzuschicken, ist eben leider auch nicht ideal, weil das dann nicht unbedingt stattfindet, die Versorgung. Mhm. Das ist halt so die ärztliche Ebene, ne? Und da muss man natürlich sagen, haben wir auch Wünsche eine Ebene höher. Also diese unklaren Regelungen, die wir momentan haben in Deutschland zu Testhäufigkeit, aber auch zu Zuständigkeiten, die sind natürlich dann auch schwer zu navigieren für die Ärztinnen und auch für die Patientinnen, muss man sagen. Und deswegen würde ich mir da unter anderem eben klarere Zuständigkeiten wünschen, dass zum Beispiel auch in den Leitlinien explizit Hausärztinnen mit angesprochen werden, dass man merkt, okay, das ist Teil der hausärztlichen Versorgung, das ist auch gar nicht so schwer und wir können und dürfen das auch leisten. Und damit einhergehend dann vielleicht auch die entsprechende Anerkennung dafür, dass Hausärztinnen das machen und natürlich die entsprechende Vergütung, ne? Wie wir auch schon gesagt haben, es wäre natürlich auch toll, wenn auch Beratungsleistungen vergütet werden würden und denen eben so klare Testempfehlungen, die dann einfacher umzusetzen sind. Und da muss man natürlich sagen, dann noch eine Ebene höher und irgendwie so nochmal zurück zum Anfang, bessere Zahlen, ne? Also wir wissen einfach ja gar nicht so genau ganz oft, was ist da los und wie sind eigentlich die Inzidenzen. Es ist auch super komplex, da einen Überblick zu bekommen und sich einzulesen. Man findet diese Zahlen an sehr vielen verschiedenen Orten. Und dabei wäre das ja für die Risikoeinschätzung der einzelnen Ärztinnen total wichtig, da einen Überblick drüber zu haben.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, in den letzten 50 Jahren haben sich einfach unsere sexuellen Praktiken und Vorstellungen deutlich weiterentwickelt, ne? Und unser Versorgungsangebot basiert aber weiterhin auf so einer klassischen Risikostratifizierung. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dem individuellen Verhalten und der Sexualanamnese mehr Gewicht zu verleihen. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, unsere Patientinnen personenzentriert und bestmöglich zu versorgen. Und dies ist unserer Ansicht natürlich auch die ureigene Aufgabe der hausärztlichen Medizin.
Ja, einiges an Wünschen zum Abschluss, sage ich mal. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben.
Sehr gerne. Danke, dass wir drüber sprechen durften.
Danke an Sie.
Sehr gerne. Ja, dann machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal der Hinweis auf die begleitenden Artikel in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Mit einem Abo bei springermedizin.de haben Sie darauf Zugriff. Sie können sich dort ganz einfach registrieren und müssen dann noch den Nachweis erbringen, dass Sie im medizinischen Bereich tätig sind. Die ZFA Talks sind eine Kooperation von Springer Medizin und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, finden Sie unsere Mailadresse im verlinkten Artikel in den Shownotes. Machen Sie es gut und bis bald hoffentlich.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.